Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am heutigen Sonntag feiern wir das Gedenken des großen heiligen Kirchen- und Mönchsvaters Gregor Palamas. Nachdem wir am letzten Sonntag das Fest der Orthodoxie gefeiert haben, der Sieg der rechten Gottesverehrung und der Sieg der Wahrheit über den Tuch, ist gewissermaßen dieses Fest von heute, das Gedenken des heiligen Gregor Palamas, ein zweiter Sieg der Orthodoxie. Der historische Anlass im ersten Fall, letzten Sonntag, war ja die falsche Vorstellung, dass man wegen der absoluten Transzendenz Gottes keine Bilder verehren solle. Das haben die heiligen Väter dann abgewiesen, diesen Irrtum. Und haben festgestellt, dass eben dadurch, dass Gott selbst in Jesus Christus, seinem Sohne, Fleisch geworden ist, auch die Materie geheiligt wurde. Und dass also auch die Verehrung der heiligen Bilder ein Zeugnis für die Fleischwerdung Gottes ist. Am heutigen Tage geht es um etwas feinere theologische Unterscheidungen. Und ich möchte gerne nochmal den Text von gestern Abend lesen, Dankeschön, über diesen heiligen Vater. Gregor Palamas, dieser göttliche Vater, war in Asien geboren. Schon als Kind kam er an den kaiserlichen Hof nach Konstantinopel und wurde dort in allen weltlichen, kirchlichen und geistigen Wissenschaften und Künsten unterwiesen. Er erlangte große Weisheit. Noch als jugendlicher Mann ließ er Ruhm und Pracht des Hofes hinter sich und begab sich auf den heiligen Berg Athos, um das Mönchsleben zu erlernen, und lebte später in einem kleinen Kloster bei Velia. Durch übertriebene Strenge in der Lebensführung krank geworden, musste er sich einer ärztlichen Therapie unterziehen und kam so nach Saloniki. Von dort beteiligte er sich an den philosophischen und theologischen Auseinandersetzungen und die Lehren des aus Kalabrien stammenden Theologieprofessors Barlaam in Konstantinopel sowie dessen Schüler und Gesinnungsgenossen Akindinos. Das waren die zwei Professoren, die durch die scholastische Theologie der westlichen Kirche geprägt waren. Diese beiden vertraten eine rationalistisch-akademische Theologie und verachteten den mystischen Weg der Mönche, den sie lächerlich zu machen versuchten. Von ihnen stammt dieses dumme Gleichnis, dass die Mönche Nabelschau betreiben würden, weil sie eben, wenn man das Herzensgebet übt, wenn man dann so gehockt zusammensitzt, ne, da haben die sich drüber lustig gemacht, diese Herrschaft. In dem Zusammenhang nahm der heilige Gregor Palamas auch an den Konzilien von 1341 und 1347 in der Reichshauptstadt Konstantinopel teil, wo er mit Weisheit und Edelmut für die Bewahrung der ursprünglichen Lehre und des mystischen Weges in der Kirche Jesu Christi kämpfte. So wurde er zum Bewahrer der Orthodoxie im Osten. Im Jahre 1349 wählte man ihn zum Erzbischof von Saloniki, auf dessen apostolischen Thron er sich als guter Hirte erwies. Er verfasste viele Schriften und entschlief nach 63 Jahren eines erfüllten Lebens im Herrn. Auf einem späteren Konzil in Konstantinopel in den Jahren 1351 und 52 wurde nochmals bestätigt, dass die Lehren des heiligen Gregor Palamas dem unverfälschten ursprünglichen Glauben der alten Kirche widerspiegeln, was insbesondere hinsichtlich der Lehren von der göttlichen Gnade und den göttlichen Energien sowie den Einwirkungen und Einwohnungen Gottes, des Heiligen Geistes und den Schriften und Praxis des geistigen Gebetes und der Gottesminne bei den Hesychasten bis auf den heutigen Tag von großer Bedeutung ist. Auf diese Weise wurde der Vorrang der Mystik und der Erfahrungstheologie für die Orthodoxie gewährleistet und theologisch reflektiert auf höchstem Niveau. Patriarch Gottlieb, auf Griechisch Philotheos, schrieb im Jahre 1368 ihm zu Ehre einen Gottesdienst und setzte den heutigen Tag, den den zweiten Sonntag der Fastenzeit und den Sonntag nach dem Sonntag der Orthodoxie als offiziellen kirchlichen Gedenktag für ihn ein. Wie auch schon damals bei der Ablehnung der Verehrung der heiligen Bilder, gibt es eine ganz konkrete Ursache für diese Häresie, für diese Irrlehre. Der Mensch gründet sich bei seinen Meinungen über diese Dinge ausschließlich auf seinen rationalen Verstand. Und er unterwirft gewissermaßen noch die Dinge Gottes und des Lebens schlechthin, unterwirft er allein seinen Gedanken und seinen Vorstellungen. Und durch diesen Intellektualismus, durch diese Einseitigkeit des nur rationalen Zuganges zu den Dingen, es ist ganz normal, dass falsche Vorstellungen begründet werden. Das ist gerade das Besondere wiederum an der mystischen Praxis des Hesychasmus oder allgemeiner gesagt an der ganzen mystischen Grundhaltung der orthodoxen Kirche, dass wir sagen, nicht der rationale Verstand alleine genügt zur Gotterkenntnis und zum christlichen Leben. Es reicht nicht aus. Es ist gut, es ist notwendig, es ist wunderbar, keine Frage, aber alleine reicht es nicht hin. Und so wird also gerade in der mystischen Tradition wird auf verschiedenste und vielfältigste Weise eben jenes andere Wahrnehmungsorgan, jene geistige Vernunft in uns erweckt und kultiviert, mit dem wir dann wirklich Wahrheit erkennen und mit dem wir wirklich unsere Füße auf den Grund des wahren Lebens bekommen. Dieses, was wir auch nennen, die geistige Wahrnehmung oder die Schau, die mystische Schau, ist nicht mit irgendwelchen romantischen Vorstellungen davon, nein, es ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang, eine gewisse Sensibilität für den geistigen Hintergrund der Dinge. Dass wir nicht wie jene Leute im Höhlengleichnis des Plato, dass wir sozusagen vor der Wand sitzen und nur die Schatten betrachten, während das Licht doch hinter uns ganz woanders sich befindet und das wahre Leben sich abspielt. Genauso kann man sagen, ist der intellektualistische Mensch, der nur mit seinem äußeren Verstand oder noch schlimmer gar nur mit seinen äußeren sinnlichen Trieben behaftet und von denen ganz dominiert ist, ist ein armes Würstchen. Nach oben hin, zum Geist hin, wie abgeschnitten. Und schon Plato im Höhlengleichnis sagt ja, da muss einer aufstehen und sich umdrehen, die Umkehr, die Umwendung und nach außen gehen, aus der Höhle raus in das wirkliche geistige Leben, in das wirkliche Leben, so wie es ist, mit all seiner Schönheit, mit all seinem Reichtum, seinen Farben, mit seiner Wärme. Genauso ist von der Orthodoxie aus betrachtet jene verkürzte Theologie, die eben ausschließlich auf, ja, in einem äußerlichen Sinne auf dogmatische Rechtgläubigkeit pocht. Natürlich, auch wir pochen auf die Rechtgläubigkeit, sicher in gewisser Hinsicht. Aber wir wissen, das ist nur ein Teilaspekt. Deshalb heißt ja Orthodoxie auch nicht nur rechter Glaube, sondern vor allen Dingen die rechte Art und Weise des Ehrens, die rechte Ehre vor Gott und die rechte Ehre, Gott darzubringen. Dazu gehört eben nicht nur unsere fleischliche Natur mit allem, was dazu gehört, sondern auch unsere geistige Natur, was da oben aus Gott ist. Und das ist die hesychastische Praxis von Anfang der Kirche gewesen, die gerade diesen inneren Menschen, dieses innere Leben, was ja in uns ist und was wir selber auch sind, erweckt, fördert und lebendig macht, zu entfalten. Album bringt, sodass es dann auch im Äußeren bis in die Gestalt des Menschen, bis in die Ausprägung des Gesichtes hinein den Menschen erkennbar wird. So entsteht das, was wir dann geistige Schönheit auch nennen. Das Evangelium des heutigen Tages passt nun in einer ganz besonderen Weise auch zum Thema dieses Sonntags. Es ist ja der Bericht von der Heilung des Gelähmten, wo diese Leute, weil sie nicht rankommen an Jesus, einfach das Dach auflegen. Man kennt ja im Orient diese flachen Häuser, wo man oben auf dem Dach sitzen kann oder spazieren gehen kann. Und wenn es dann irgendwie abends kühl wird, dann gehen die Leute oben aufs Dach und essen da Abendbrot oder so. Das ist eine besondere Tradition in diesen Ländern. Und dieses Dach ist deshalb relativ locker gebaut. Es besteht eigentlich nur aus ein paar leichten Stangen mit Stroh oder mit Lehm irgendwie. Jedenfalls ist es möglich, dass man da so ein bisschen krümelt und dann kriegt man da ein Loch rein. Und genau das tun sie, weil sie ihren Gelähmten zu Christus bringen wollen. Wenn wir jetzt mal unsere Methode anwenden und versuchen, dieses Geschehen, was damals vonstatten ging, geistig zu interpretieren, im übertragenen Sinne zu verstehen, dann merken wir, da geschieht etwas, was wir auch tun in dem Moment, wenn wir das Herzensgebet üben. Wenn wir uns bemühen, uns abzulösen von allen äußerlichen Launen, Stimmungen, Emotionen, Gefühlen und so weiter, die uns so hin und her wirbeln, aber auch uns völlig abzulösen von den rationalen Gedanken, von der Abstraktion, von dieser Art des Denkens, die eben nur äußerlich ist, die nur Ursache und Wirkung und Schlussfolgerung und so weiter, These, Antithese, Synthese etc., das ganze scholastische, sozusagen Ordinarium philosophischer Schulung, die an sich oder an ihrem Ort auch gut ist und nicht in Frage gestellt wird, aber wo es um die Gotterkenntnis ist, schlechterdings unzulänglich bleibt. Und so kann also das Haus, wo Christus innen drin ist, verglichen werden mit der Höhle unseres Herzens, mit dem inneren Heiligtum in uns selbst. Mit dem, was der Odem aus Gott in uns drin ist. Unsere geistige Natur, oder wie wir auch sagen, der innere Mensch. Und da muss erstmal eine Barriere überwunden werden. Man kommt da nicht so ohne weiteres ran. Und deshalb müssen die das Dach aufbuddeln, damit der Gelähmte hineinkommt. Wer ist denn im Zusammenhang, wenn wir das übertragen verstehen, der Gelähmte? Der Gelähmte ist unser Bewusstsein und unser konkretes Leben. Nämlich, wenn wir die Verbindung zum lebendigen Gott nicht haben, wenn wir die Verbindung zur Transzendenz, zur Ewigkeit, zum Jenseits, zur anderen Seite des Seins, wenn wir diese Verbindung nicht haben, dann sind wir wirklich gelähmt. Wir merken es zwar nicht, weil sozusagen überall solche Art Gelähmte herumlaufen und die das alles für völlig normal halten. Aber doch, was die Möglichkeiten des Menschseins anbetrifft, muss man in der Tat sagen, das ist Lähmung. Diese Lähmung wird in dem Moment überwunden, wo wir die Grenze überschreiten ins innere Heiligtum unseres Herzens. Dort begegnen wir Gott, dem lebendigen, dem ewigen Wort Jesus Christus, in der Führung des Heiligen Geistes. Und so passt also dieses Gleichnis, also auch wenn wir es so als Bild betrachten, für das, was in uns geschieht oder geschehen möchte und geschehen kann, passt es wunderbar zum Gedenken des heutigen Tages. Nehmen wir also diesen Tag als Anlass, besonders durch das Herzensgebet, durch das innere Beten und das tiefe Einsteigen in unsere allerinnersten Wesensgrund, in das, was die Väter das geistige Herz nennen. Gott zu finden und uns von unserer Bewusstseinslähmung heilen zu lassen. Das Herzensgebet freilich ist ein Zugang, den die Kirche uns bietet. Aber auch die Schönheit und der Symbolreichtum der göttlichen Liturgie, die wunderbaren poetischen Texte der Liturgie, die wir singen im Gottesdienst. Alles dies, die Schönheit des Tempels, die rechte Haltung, die gute Art der Anbetung, die rechte Art und Weise der Anbetung, wie wir sie in der orthodoxen Kirche pflegen, alles dies regt das Innerste in uns an, weil es verankert ist im Gedanken Gottes. Alles dies, was in der Kirche geschieht, ist verankert in der Ewigkeit. Und deshalb bekommen wir in der Kirche, indem wir kirchlich leben, in der rechten Weise anbeten und beten, wenn wir die vielfältigen Wege beschreiten, die es dort gibt, die uns dort angeboten sind, so kommen wir zur Einheit mit Gott und gewinnen selbst ein neues Bewusstsein. Wir werden selbst buchstäblich neu geboren, von den Lähmungen geheilt, die unsere Zeit auch lähmt, die uns lähmt. Und wir werden wieder zu dem, als was wir geschaffen sind, nämlich rechte, wahre Menschen, begabt mit Fleisch und mit Geist. Fähig, mit dem Irdischen zu kommunizieren und fähig, mit dem Himmlischen